Liebe Gemeinde, wir haben gerade dieses Lied gesungen, deine Zeit ist nur geliehen. Wie ist das mit dem, was man geliehen bekommt? Das ist so ein Thema, ne? Hier macht jemand so eine Bewegung, ich weiß nicht, was du meinst, Monika, man behält es oder meinst du, man gibt es zurück? Ich war kürzlich in der Situation, ich suchte ein Kinderbett. Ich weiß genau, dass ich eins habe. In dem Fall er hatte. Und ich überlegte und überlegte. Und dann wurde mir klar, der Fehler liegt wahrscheinlich bei mir. Ich hätte, als ich es ausgeliehen habe, dran schreiben sollen, das Kinderbett ist keine Katze. Denn die Katze kommt alleine zurück. Das Kinderbett nicht. Bueno, wir haben das Problem lösen können mit ein bisschen Telefonieren und so freut sich jetzt in den Sommerferien jemand darauf, dass er sein Kind dort so gut betten kann. Meine Zeit ist nur geliehen. Eines Tages kommt der Moment, dann werden wir unsere Zeit zurückgeben. Dann stehen wir vor dem Herrn. Wie schön, wenn dann die Tür für uns offen ist. Und das ist mein Thema und die Überleitung zu der Predigt. Ich möchte heute auf zwei Abschnitte eingehen. Zum ersten aus der Offenbarung, dem dritten Kapitel, die Verse 7 bis 13. Heute lese ich einmal, ihr könnt es hier an der Leinwand mitlesen. Ein ganz bekannter Vers, da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen. Der schließt und niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die keiner wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich will dir einige aus der Synagoge des Satans geben, einige von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern nur lügen. Siehe, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und zu deinen Füßen beten, und sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du mein Wort bewahrt hast, das dir die Kraft gibt, auszuharren. Werde auch ich dich bewahren in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, die Erdenbewohner zu versuchen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand dir die Krone wegnimmt. Wer den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen müssen. Auf ihn werde ich schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel von meinem Gott herabkommen wird. Und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Noch ein Vers aus dem 1. Korintherbrief, dem 16. Kapitel, ab 7 bis 9. Paulus schreibt, ich werde zu euch kommen, auf dem Weg über Mazedonien. In Mazedonien nämlich bin ich nur auf der Durchreise. Bei euch aber werde ich, wenn es sich gibt, länger bleiben oder gar den Winter verbringen. Dann mögt ihr mich für die Weiterreise ausrüsten, wohin ich auch gehe. Ich möchte euch jetzt nämlich nicht nur im Vorbeigehen sehen. Ich hoffe ja, wenn der Herr es zulässt, einige Zeit bei euch zu bleiben. Bis Pfingsten aber werde ich in Ephesus bleiben. Denn eine Tür hat sich mir aufgetan, groß und verheißungsvoll, und viele Widersacher sind da. Soweit Gottes Wort, diese beiden Abschnitte. Wie schön ist eine offene Tür? Das weiß jeder zu schätzen, der schon einmal ohne Schlüssel vor einer verschlossenen Tür gestanden hat. Ob das nun das Auto war oder das Haus, und plötzlich wird man hektisch. Vielleicht ist der Tag gut gelaufen, der Abend, und jetzt ist man zu Hause und merkt, wo ist er nur? Der Schlüssel. Die Frauen bereuen, dass sie eine so große Tasche hatten, weil hier könnte er überall sein, bei so einer kleinen würde man weniger suchen. Die Männer bereuen, dass sie so viele Taschen in ihrem Sakko etc. haben. Wo ist der Schlüssel? Und nicht selten, das passiert dann immer wieder, kriege ich einen Anruf, kannst du kommen? Du hast doch einen Zweitschlüssel. Ja, die habe ich von fast jedem, der hier im Raum ist. Und sie sind gut versteckt und für solche Notfälle eben, damit die Tür wieder aufgeht. Eine offene Tür, sie lädt ein. Jeden Tag gehen wir durch offene Türen, ohne es recht wahrzunehmen. Ich will jetzt keine Handzeichen sehen, aber wer hat sich in diesem Jahr schon eine blutige Nase geholt, als die Glasschiebetür nicht aufging? Man hatte es eilig, war ein bisschen zu schnell und aus irgendeinem Grund ging die Tür nicht auf. Oder wem ist es passiert, wie mir in diesem Jahr, dass die Tür im Aufzug geschlossen blieb? Und dann stehst du da. Und jetzt? Eine offene Tür. Eine offene Tür ist etwas wirklich Schönes. Ich freue mich immer wieder, wenn ich jemanden zu besuchen und ich merke, die Tür ist schon offen. Man erwartet mich bereits. Eine offene Tür. In diesem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia geht es erfreulicherweise auch um eine offene Tür. Was geht diesem Teil dieses Sendschreibens voraus? Johannes, der die Offenbarung auf Patmos empfangen hat, er sieht Jesus in wunderbarer Gestalt. Und wir merken, Johannes, er sucht nach Worten, um das zu beschreiben, was er da zu sehen bekam. Und er beschreibt eine wundervolle Gestalt mit 7 Sternen in der rechten Hand. Und Jesus selbst steht inmitten von 7 Leuchtern. Und Johannes, er ist inzwischen alt geworden, er hält den Auftrag, das, was er sieht, das soll er an die 7 Gemeinden, nämlich nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea senden. Und ihm wird klar, diese sieben Sterne stellen Gemeinden dar. Oder vielmehr die Engel der Gemeinden. Und die 7 Leuchter selbst sind die 7 Gemeinden. Über die Engel wurde den Gemeinden der Geist der einzelnen Botschaft mitgeteilt. Jedes der 7 Sendschreiben, es beschreibt einen bestimmten Geisteszustand christlicher Gemeinden. Wir sind heute wieder einmal, und das ist jeden Sonntag so, aus ganz unterschiedlichen Gemeinden zusammen. Manche sind zu Besuch, ein Großteil der Gemeindeglieder hier aus Torrevieja ist heute anwesend. Das ist schön. Wir fragen uns, wo finden wir uns wieder? Manche Gemeinden, sie sind streng gläubig, aber irgendwie festgefahren, erkaltet. So die Gemeinde in Ephesus. Oder die letztgenannte Gemeinde ist die Gemeinde Laodicea. Sie sind lau geworden. Lau, ein altes Wort, kennt man heute kaum mehr. Lau, das ist die Temperatur des Wassers, wenn man im Hochsommer den Wasserhahn aufmacht. Kaltes Wasser gibt es dann nämlich an der Costa Blanca nicht mehr. Heiß kann man es machen, wenn man es erhitzt, aber kalt kriegen wir es nicht. Es ist lau, weil die Wasserleitungen hier nur wenig unter der Erdoberfläche liegen und sich die Erde so erhitzt. Wie ist das, wenn eine Gemeinde lau geworden ist? Johannes wird dieser Gemeinde schreiben, wenn du doch kalt wärst oder heiß. Aber weil du lau bist, ist es ekelhaft. Und ich werde dich aus meinem Munde ausspeien, sagt der Allmächtige. Doch kommen wir zu unserem eigentlichen Predigttext. Jesus, unser Herr, er wird hier als derjenige beschrieben, der in der Lage ist, Türen auf- bzw. zuzuschließen, wobei niemand diesen Zustand verändern kann. Offene Türen, da können wir durchgehen. Geschlossene Türen, da versuchen wir manchmal durchzugehen und holen uns eine blutige Nase. Das haben wir in dieser Gemeinde erlebt. Und ich persönlich habe da Lehrgeld gezahlt. Und mein Gebet in jeder Gemeindesitzung ist immer: Herr, zeige uns, welche Tür offen ist. Öffne Türen, so dass wir sie erkennen. Und schließe Türen, damit wir keine falschen Entscheidungen treffen. Der Gemeinde Philadelphia hatte Jesus eine Tür aufgemacht, weil in ihr der Geist Gottes deutlich zu spüren war. Johannes schreibt ihr, du hast nur eine kleine Kraft. Ich vermute, das war keine 1000-Mitglieder-Gemeinde, keine mit einem riesigen Kirchgebäude. Aber du hast eine kleine Kraft und du hast meinen Namen bewahrt und ihn nicht verleugnet, schreibt Gott. Und uns wird klar, wenn wir diesen Text Revue passieren lassen, dass durch die von Jesus geöffnete Tür diese kleine Kraft nach draußen strömen kann. Sie wirkt nicht nur in der Gemeinde, sondern sie wirkt bis nach draußen ins Umfeld. Liebe Schwester, lieber Bruder, kannst du das von deiner Gemeinde auch behaupten? Können wir das von uns hier in Torrevieja behaupten, dass wir zumindest eine kleine Kraft haben, die nach außen wirkt und so durch diese geöffnete Tür nach außen gelangt? Ich möchte das ein bisschen erklären. Eine offene Tür, das sind Möglichkeiten, die Gott uns in den Weg stellt. Eine offene Tür, das ist etwas, was man mitunter nicht auf Anhieb sieht, sondern da kommt man in eine Situation, ist manchmal gar nicht glücklich darüber. Eine Stunde später bereut man, dass man überhaupt reagiert hat. Und dann merkt man irgendwann, es ist eine offene Tür. Denn das macht Gottes Wort klar, es passiert nichts zufällig. Dass wir uns heute Abend hier in der Kirche treffen, dass wir uns hier an der Costa Blanca kennengelernt haben, ist sicher kein Zufall. Ich glaube daran, dass jeder von uns hierher geführt wurde. Hier an der Costa Blanca gibt es so viele Möglichkeiten. Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Ich möchte euch ermutigen, jetzt gerade, wo der Sommer vor der Tür steht, dass wir uns aufmachen, um Neugierde bei unseren Nachbarn zu wecken. Lass uns aufmachen, Wege zu finden, auf Menschen zuzugehen. Ich möchte euch ermutigen, geistliche Aufbrüche zuzulassen und manchmal neue, vielleicht andere Wege zu gehen und nicht in Kirchentradition festzufahren. Die Gemeinde in Philadelphia, sie hat eine offene Tür geschenkt bekommen. Türen, da gibt es ganz unterschiedliche. Wie sieht es aus mit dieser Tür in unserer Gemeinde, habe ich mich gefragt. Man könnte meinen, hier ist Gemeinde als Ganzes, als Organisation, als Leib Christi angesprochen. Aber ich möchte diese Verse auch einmal ganz persönlich werden lassen. Wie verstehst du, liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gottesdienstbesucher, wie verstehst du dein Christsein? Ist dein Christsein wie ein Scheunentor, das riesengroß ist, sodass jede Menge Menschen durch können hinein in diese Gemeinde? Aber sie ist auch riesengroß, sodass die Leute, die hier in die Gemeinde gehören, Möglichkeiten haben, nach außen zu gehen, um von Gottes Geist und vom Licht Jesu weiterzugeben. Wir erwarten in den nächsten Monaten einige zigtausend Leute hier an der Costa Blanca. Man rechnet, dass Torrevieja etwa eine Einwohnerzahl von 100.000 Einwohnern hat. Ab 100.000 gilt sie als Großstadt. Das ist eine grobe Schätzung. Genau genommen weiß niemand, wie viele Menschen hier leben, weil so viele sich gar nicht angemeldet haben. Aber das ist die Schätzung, die offiziell von der Stadt so herausgegeben wird. In den Sommermonaten wird sich diese Zahl bis zu verzehnfachen. So viele Menschen werden hier an der Costa Blanca sein. Haben wir offene Türen für sie? Oder sind wir froh, wenn die Zeit vorbei ist und es keinen Stau mehr auf der 332 gibt? Oder ist unsere Gemeinde mit einer anderen Tür ausgestattet? Mit so einer Sicherheitstür, so einer mit einem Sichtfenster, wie bei vornehmen und exklusiven Clubs wo nur eingetragene Mitglieder eintreten dürfen. Und Menschen ohne diesen Ausweis, ohne das passende Gesicht, ohne Zugangsberechtigung kommen nicht hinein, auch wenn sie es versuchen würden. Menschen, die durch diese Tür eintreten durften, sind froh, dass sie abgeschirmt in einer Wohlfühlgemeinde zu Hause sind. Aber es geht nichts nach außen. Und das, was Gottes Geist uns bietet, bleibt diesem exklusiven Kreis vorbehalten? Ist das so? Da ist eine Frau einmal in eine andere Stadt gezogen. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal erzählt vor Jahren. Und sie versuchte nun in einer neuen Gemeinde Anschluss zu bekommen. Aber die Tür war irgendwie zu. Jeder machte ihr klar, du bist eine sogenannte Zugezogene. Du gehörst nicht dazu. Und es war ihr echt schwer. Niemand sprach sie an im Gottesdienst. Sie kam anonym und ging wieder anonym, vom Pastor am Ausgang höflich verabschiedet. Was sollte sie tun? Da hatte sie eine Idee. Sie zog sich den größten Hut an, den sie finden konnte, absolut auffällig, und setzte sich in eine der vorderen Reihen. Prompt zog sie alle Blicke auf sich. Die hinter ihr konnten kaum vorbeischauen an ihr Richtung Altar. Am Ausgang verabschiedete sie der Pastor mit den Worten: Schön, dass Sie neu zu uns in die Gemeinde gefunden haben. Die Frau antwortete: Neu ist nur der Hut. Ich selbst komme schon seit Monaten in ihre Gemeinde. Das war eine Klatsche, oder? Ist Ihnen nicht aufgefallen? Es gibt noch eine andere Tür. Hat unsere Gemeinde vielleicht eine Schleusentür? Eine Schleusentür bedeutet, wenn wir hier in die Kirche kommen, wird unser Wesen plötzlich zu einem liebevollen, toleranten und barmherzigen Charakter verwandelt. In dieser Reinigungsschleuse wird unser Charakter abgewaschen und wir bekommen gratis eine christliche und fromme Make-up-Maske aufgesetzt. Wenn wir die Gemeinde wieder verlassen und der Gottesdienst zu Ende ist, müssen wir wieder durch diese Schleuse, in der all das Barmherzige, Liebevolle und Tolerante abgewaschen wird. Auch unsere christliche und fromme Maske geben wir ab, denn jetzt beginnt ja der harte Alltag. Auf einmal ist man wieder ein Mensch, der vor allem an sich selbst denkt, wie die anderen auch. Welche Tür möchtest du für dich? Welche Tür möchten wir für uns als Gemeinden? Ich möchte euch ermutigen, Möglichkeiten wahrzunehmen, Möglichkeiten zu nutzen, auch wenn sie auf den ersten Blick nach viel Arbeit aussehen, Enttäuschungen bergen mögen und wenn es womöglich am Anfang eine Abfuhr gibt. Lasst uns Möglichkeiten, die Gott uns gibt, nutzen und nicht nach den Maßstäben dieser Welt zu leben. Paulus schreibt in diesem ersten Korintherbrief und im zweiten Text: Denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken. Aber auch viele Widersacher sind da. Wir müssen uns darüber klar werden: Wenn die Tür offen ist, dann werden auch Widersacher eintreten. Auch das haben wir in dieser Gemeinde erlebt. Es gibt Widerstand. Es gibt böse Zungen, böse Gerüchte hinten herum. Menschen bleiben weg, haben irgendwas zu hören bekommen, was vielleicht nicht einmal ein Körnchen Wahrheit enthält. Paulus, er war eigentlich unterwegs. Sein Reiseplan war definiert. Er war unterwegs, aber plötzlich bot sich ihm die Möglichkeit, im Bereich Ephesus, der Stadt Ephesus und des Landkreises um Ephesus zu wirken. Ihm war klar, das würde seine ursprünglichen Reisepläne über den Haufen werfen. Aber er sah diese ihm von Gott gegebene Möglichkeit in dieser Gemeinde und ihm war klar, diese Tür hat der Allmächtige aufgetan. Wir wissen, er blieb ganz schön lange da und die Gemeinde in Korinth, die mussten mehr als 2 Jahre auf ihn warten. Und obwohl er in Ephesus ganz schön mit Widerstand zu kämpfen hatte, er blieb dort. Wir sollten uns bewusst werden, dass der Teufel immer wieder versuchen wird, Gemeinden als Ganzes oder den einzelnen Christen anzufechten. Das ist nicht die Ausnahme. Im Jakobusbrief lesen wir, das ist Standard. Lasst euch nicht wundern, schreibt Jakobus. Häufig sind es nicht die ganz großen, offensichtlichen Aktionen, sondern, und wir arbeiten ja gerade im 2. Petrusbrief, wir merken, es sind häufig Widerstände, die ganz subtil kommen. Manchmal merken wir es bei uns selbst, nicht wahr? Manchmal ertappen wir uns, dass uns Gedanken durch den Kopf schießen, wo wir merken, Moment, woher kommen diese Gedanken? Ich will sie nicht. Ich will weder so über meinen Bruder oder meine Schwester denken, noch sind das überhaupt Gedanken, die ich möchte. Woher kommen diese Gedanken? Wir bleiben Menschen. Wir bleiben anfechtbar. Wandelt im Geist, sagt Gottes Wort, dann werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Es soll bitte jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass wir Christen nur in Enthaltsamkeit unsere Erfüllung und Vollendung erwarten dürfen. Wir wollen das Leben in vollen Zügen genießen. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird Leben im Überfluss haben. Ich mag diesen Vers im Johannesevangelium. Aber eines ist klar, unser Vergnügen steht nicht im Zentrum unseres Lebens, sondern der allmächtige Gott, er steht im Mittelpunkt. Diejenigen, die nur ihrem Vergnügen leben, und die Costa Blanca lädt mitunter geradezu dazu ein, sie sind mitunter sehr enttäuscht und merken, wie anstrengend es sein kann, weil Genuss und Befriedigung irgendwann dazu führen, dass man überhaupt kein Glück mehr spürt, sondern dass man den Eindruck hat, man muss noch einen draufsetzen. Es muss noch besser werden. Alles muss sich immer irgendwie steigern. Und das Geheimnis in einem erfüllten Leben liegt nicht darum, dass wir immer besser werden und uns immer mehr steigern müssen, sondern dass wir zufrieden sind. Dass wir mit einem einfachen Essen, das uns gut geschmeckt hat, zufrieden sein können und sagen, das war lecker. Auch wenn es nur ein Standardmenü in einem Landgasthof war. Eine offene Tür. Gott steht zu seinen Zusagen. Er sagt, ich verheiße dir Leben im Überfluss. Leben, das überfließt von innen heraus, wo du geben kannst, obwohl das Portemonnaie vielleicht halbwegs leer ist. Unser Text sagt, er hat die Tür aufgetan, die keiner, auch nicht der Satan, zuschließen kann. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns solche Türen hat. Ich hatte in den letzten Wochen mit einem Ehepaar zu tun, wo ich Gott so oft gebeten habe, Herr, öffne eine Tür. Und am Ende, gerade an dem Tag, wo die Frau aus dem Krankenhaus nach Hause kam, wurde das Telefon abgenommen, das ich so oft angerufen hatte. Und eine Tür öffnete sich. Die Worte in dem Sendschreiben an Philadelphia, sie sind keine Drohungen von Gott. Nach dem Motto, wenn du nicht meinen Namen bewahrst, dann, oder wenn du womöglich meinen Namen verleugnest, dann, nein. Gott sagt, ich öffne dir eine Tür und ich möchte, dass durch diese Tür mit der kleinen Kraft, die du hast, etwas Gutes, etwas Großes wird. Ich finde mich hier wieder. Ich fühle mich nicht so, dass ich eine große Kraft hätte. Aber ich bin froh, zurückschauen zu dürfen auf diese Gemeindearbeit und auch auf die letzten Monate und merke, mit der kleinen Kraft geschieht manchmal etwas. Aber auch manchmal gibt es Enttäuschungen. Manchmal gibt es Anfechtungen. Dann habe ich den Eindruck, was habe ich nur verkehrt gemacht? Reichte die Kraft vielleicht nicht? Doch diese Verheißung, sie gibt mir neuen Mut und sie sagt, gib nicht auf. Ich habe dir eine kleine Kraft gegeben. Manchmal braucht es dann so Momente, wo man wieder Atem holt, wo man sagt, okay, ich muss mir eine Pause gönnen. Und dann will ich mit meiner kleinen Kraft den nächsten Schritt machen. Neben seiner Liebe zu uns Menschen, auch in Zeiten von Schwierigkeiten, lässt Gott uns zuversichtlich in die Zukunft schauen. Vers 11 heißt es in der Offenbarung, siehe, ich komme bald. Und dann, so heißt es in den nachfolgenden Versen, kommt die Zeit, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Es wird kein Tod mehr geben und kein Leid, keine Klage, auch keine Krankheit mehr, keine Quälerei. Was einmal war, ist für immer vorbei. Freuen wir uns auf diese Zeit? Ich sehr. Keine Krankheit, keine Demenz mehr, keine Lähmungen, keine Schlaganfälle, keine Herzinfarkte, kein Krebs. Alles vorbei. Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Mit dieser Verheißung, dass Jesus bald kommen wird, sind wir aufgefordert, auszuharren und die bestehende Zeit so zu nutzen, dass die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, dass sie effektiv genutzt werden. Johannes schreibt in der Offenbarung, sieh zu, dass niemand dir deine Krone nehme. Er macht klar, es gilt festzuhalten. Halte an deinem Glauben fest. Lass nicht zu, dass du durch irgendeine Lehre vom Weg abkommst. Offene Türen wird es geben. Im Laufe dieser Woche, in die wir gehen. Die Gemeinde in Philadelphia, sie hatte das Böse überwunden, schreibt Johannes. Sie hat Anfechtungen getrotzt, sie hat das Gute bewahrt und sie hat sich bewusst, mit diesen Möglichkeiten, die sie hatte, mit diesen kleinen Möglichkeiten dafür entschieden, genau diese zu nutzen. Und Johannes sagt, du wirst eine Säule werden im Tempel Gottes. Der Tempel Gottes, der als Symbol für das ewige Reich Gottes steht, somit ein Bau für die Ewigkeit, in dem die Gemeinde von Philadelphia eine tragende Säule als Pfeiler spielt, eine tragende Rolle als Pfeiler spielt. Mit so einer kleinen Kraft? Ich denke an die Mammutgemeinden dieser Welt, in Korea, in den Vereinigten Staaten, in Australien, an anderen Stellen, wo diese Kirche, naja, die würde vielleicht für den Gebetskreis vorher langen. Aber sonst müssen wir noch ein paar Etagen drüber setzen. Zigtausende kommen da. Aber spricht Quantität immer auch für Qualität? Bedeuten viele Menschen auch viel Kraft? Ich weiß nicht, wie es in Philadelphia aussah. Aber Gott sagt, die kleine Kraft, die du hast, die hast du genutzt. Und durch diese kleine Kraft ist etwas durch eine offene Tür in deine Umgebung gekommen. So möchte ich abschließen. Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gottesdienstbesucher, Gott gibt offene Türen. Das ist herrlich. Das ist schön, dass wir nicht klopfen müssen und die Tür bleibt zu. Dass es keine Öffnungszeiten gibt, sondern Gott lässt uns offene Türen einlaufen. Doch es gilt, sie zu sehen. Es gilt, sie wahrzunehmen. Ich möchte Sie mit drei Ermutigungen in diesen Sonntagabend und die neue Woche verabschieden. Das Erste, lasst in uns diese kleine Kraft wirken, damit wir Großes bewirken können. Die kleine Kraft, die jeder von uns hat. Ich bin überzeugt davon, dass niemand heute hier in diesem Gottesdienst ist, der nicht in dem einen oder anderen Bereich diese kleine Kraft hat. Lass sie wirken und es könnte Großes draus werden. Ein Zweites. Ich möchte dich fragen, willst du in dieser Woche bereit sein, willst du zulassen, dass Gott in deinem Herzen eine Tür öffnet? Vielleicht gibt es da Dinge, wo du dich immer gesträubt hast und gesagt, nein, nicht ich, da gibt es andere. Und der Allmächtige sagt, ich gebe dir eine kleine Kraft und ich mache für dich eine Tür auf. Ich habe manchmal den Eindruck, da bin ich im Gespräch und ich rede und ich gebe mein Bestes. Und am Ende habe ich das Gefühl, ich hatte einfach nicht den Schlüssel. Vielleicht hat Gott ihn dir gegeben und nicht mir. Und du kommst mit deiner Art, so wie du bist, mit deiner besonderen, speziellen, kleinen Kraft, kannst du diese Tür öffnen. Willst du das zulassen? Ein letztes. Nutze offene Türen. Nutze Möglichkeiten, die sich dir in dieser Woche bieten. Du wirst auf Menschen treffen, die du nicht zufällig triffst. Du wirst in Lebenssituationen kommen, die der Allmächtige herbeigeführt hat. Und hier bieten sich dir Möglichkeiten. Gott hat sie dir in den Weg gestellt. Möge Gott Gnade geben, dass wir diese drei Punkte beherzigen. Sagt ihr dazu Amen?
Amen.
Amen. Lass uns stehen und wir wollen miteinander zum Schluss singen. Bleibend ist deine Treu, o Gott, mein Vater.